Meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum Erfolgsoffensive Podcast. Heute nehme ich euch mit zu einem Interview, das ich vor kurzem führen durfte mit dem Star-Koch und Sternekoch Alfons Schubeck, einer lebenden Legende, der wie kaum ein anderer wirklich ein Imperium geschaffen hat. Alfons hat mich eingeladen nach München in seine Tiroler Stuben und ja, eigentlich wollten wir nur ein kurzes Gespräch von 20 Minuten führen, wo ich ihm ein paar Fragen stellen wollte und daraus ist ein 2-Stunden-Gespräch entstanden. Wir haben das zusammengefasst, haben es zusammengeschnitten auf die relevanten Teile. Ihr werdet viel daraus ziehen können, ihr werdet sehen können, wie dieser Mann auch wirklich seine Bestimmung lebt. Viele unternehmerische kleine Weisheiten sind auch drin. Wenn du viel über das Thema Ernährung und Gesundheit lernen willst, dann ist diese Folge interessant für dich. Wenn du aber auch viel über Unternehmertum und Unternehmer-Mindset lernen möchtest, dann ist diese Folge auch Gold wert für dich. Ach, eigentlich hat er so viel erzählt, das ist absolut unglaublich. Deswegen sei gespannt, wir verkürzen das Ganze hier, wie gesagt, an manchen Stellen. Seht es mir auch nach, dass ich an manchen Stellen dann auch sehr ins Bayerische gefallen bin und mit ihm sehr bayerisch teilweise auch gesprochen habe, so wie er das auch macht. Das ist einfach deswegen, weil wir dann eine bessere Connection auch zueinander haben und er sich dem Ganzen auch mehr geöffnet hat. Und es war einfach nur wahnsinnig spannend, ihm zuzuhören, wie er wirklich ja seine Leidenschaft nach außen bringt. Und ja, man kann sehr wohl, auch wenn er auf manche Fragen, die ich gestellt habe, eigentlich gar nicht so richtig 1:1 antwortet, weil er vom 100. ins 1000. kommt, weil er so brennt, kann man trotzdem einen roten Faden erkennen, was ihn zu einer solchen unglaublichen Personenmarke gemacht hat, von der man sehr, sehr viel lernen kann und ja, wo es einfach auch wahnsinnig inspirierend ist und fast schon ansteckend ist, wenn man diesem Menschen zuhört. Ich finde persönlich, mein Bild zu Alfons Schubeck hat sich nochmal deutlich verändert im positiven Sinne. Alfons Schubeck ist durchaus auch jemand, der so ein bisschen diese bayerische Grantigkeit so ein bisschen auch zeigt. Also das heißt, er ist auch oft mal so ein bisschen ruppig. Und in diesem Interview wirst du feststellen, warum ist das eigentlich so? Und du wirst diesen Menschen mit anderen Augen sehen. In meiner Achtung, in meiner Wertschätzung hat er nochmal deutlich gewonnen. Und ich muss sagen, da habe ich in diesem Gespräch viel für mich selbst auch nochmal rausgezogen. Und deswegen möchten wir euch das jetzt hier an der Stelle so präsentieren. Habt viel Spaß mit diesem Interview. Und ganz wichtig, wenn du Fragen hast, die vielleicht noch nicht beantwortet wurden, die du gerne nochmal möchtest, dass er sie beantwortet. Ich bin jetzt in Kontakt mit ihm, könnte diese Fragen auch nochmal stellen. Wenn du Vorschläge für andere Interviewgäste hast, die du gerne mal in meinem Podcast hören möchtest, dann schreib mir die unten in die Kommentare oder schreib uns eine E-Mail, folge uns auf Instagram und schick uns gerne deine Ideen natürlich auch zu. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit diesem Interview und lass uns starten bei Alfons Schubeck in den Tiroler Stuben, in seinem Heiligtum, in seinem Imperium, wo wir dieses Gespräch geführt haben. Los geht's. Was mich heute interessieren wird, wäre eigentlich so den Blick auf Sie als Unternehmer, weil das ist eigentlich das Interessante, weil mich würde heute interessieren, oder auch meine Leute, die hier jetzt zuhören, das sind viele Selbstständige, viele Unternehmer oder Leute, die sich selbstständig machen wollen, wo würden Sie sagen, ist der Unterschied jetzt zwischen einem hervorragenden Koch, der sind Sie, aber das sind viele andere auch vielleicht. Und es ist vielleicht auch schwer, immer zu vergleichen, wer ist besser, wer ist schlechter. Aber Sie sind ja nicht nur ein hervorragender Koch, sondern ein hervorragender Unternehmer. Was ist da der Unterschied?
Ja, es ist eher so, dass man ja hineinwächst. Mhm. Also fangst du als Koch an und dann machst du dich selbstständig. Mhm. Dann geht das ja langsam dahin. Und wenn du das im Griff hast, gehst du die nächste Stufe und die nächste Stufe. Und so weitet sich das dann aus. Und als ich nach München gekommen bin, habe ich halt diese Leidenschaft, die ich immer schon gehabt habe, Gewürze umgesetzt in die Tat. Mhm. Da zufälligerweise so ein kleines Laderl frei war, mhm, habe ich da angefangen mit 55 Quadratmetern und heute habe ich 500 Quadratmeter an Gewürzladen. Und das ist halt etwas, was mich ja natürlich die Mischung, ich mache ja alles selber, die Mischungen mischen das dann der Fuchs im Großen, aber bei mir wird das Ganze in so einem Gewürzlabor zusammengestellt. Und aber ich sehe es ja mehr, für mich sind Gewürze mehr Medizin als Geschmack. Mhm. Natürlich, für einen Laien ist das Geschmack, aber 99.850 Jahre waren Gewürze reine Medizin. Es gab kein Antibiotika, es gab nichts. Die Leute mussten praktisch aus den Pflanzen, aus der Pflanzenwelt, aus der Gewürz- und Kräuterwelt die Substanzen rausholen. Und das hat sich natürlich über Jahrhunderte, über Jahrtausende hervorragend haben die das gemacht und heute ist das Wissen leider weg. Mhm. Okay. Das ist weg, ja. Mhm. Okay. Penicillin hat es auch nicht gegeben. Ne?
Ja.
Das war ja natürlich sein Frühling gestorben, weil viele konnten sich das auch nicht leisten. Die Hildegard von Bingen, die ja eine Benediktinerin war, die haben die Gewürze sich auch schwer leisten können. Deswegen ist sie auf die Schiene der Kräuter gegangen. Ja, und hat da halt, weil die sind wild wachsen gewesen, da konnten sich die Leute dann selber helfen auch. Mhm. Und das hat heute gar keiner mehr, wenn man sagt, da gibt es das und das und das, das interessiert gar keinen. Im Grunde interessiert es keinen. Gib mir Tabletten im Kopf. Geht mit Ingwer auch weg, dann stopft der Gingerol, da wirkt mir Aspirin also weg. Aber du musst es nur jeden Tag deinen Körper, sagen wir mal, ja, ich möchte nicht sagen trainieren, aber vorbereiten, dass er einfach auch, wenn es einmal ein bisschen härter hergeht, dass er halt aus der Substanz leben kann. Und wenn ich nur Schmarrn einschmeiße im Körper, kann ich nicht erwarten, dass er mir hilft, dass er mich, sagen wir mal, nach vorne bringt. Ja, ich nehme überhaupt keine Tablette, ich nehme nur Gewürzkapseln, die ich mir selber mache, also die habe ich mit ein paar Professoren und Pharmakologen haben wir das zusammengestellt. Mhm. Und jetzt arbeite ich mit dem Professor Bonn zusammen, die in die Inhaltsstoffe ganz tief reingingen, überall in jedes Lebensmittel, wo es geht, mit wem, wie können wir es kreuzen, was können wir machen. Das hat noch gar keiner gemacht, das interessiert ja nicht, weil es ein kleines Feld ist, aber für die Gesundheit ist es ganz wichtig. Wenn du halt Tomaten nimmst, ja, dann stopft erst Lycopin. Und du isst ja normale Tomaten, dann kannst du 3-5% von dem Lycopin aufnehmen. Wenn du die Tomate aber erwärmst, dann geht das komplette Lycopin aus der Pflanzenfaser raus, das heißt, wenn du Tomatensuppen oder Soßen machst, der Körper kann aber nur 30% aufnehmen. Erwärmst du die Tomate mit Rosmarin und mit Knoblauch, dann verfünffacht sich die Aufnahme von Lycopin. Mhm. Das können nur Kräuter und Gewürze. Und da muss ich hin, immer schauen, wie kann ich die Lebensmittel im Körper besser verwerten. Mhm. Ja, es gibt ja Leute, die sind wirklich auf der gesunden Seite und dann gibt es auch, denen ist es scheißegal und die nehmen halt Tabletten, das geht eine Zeit lang gut und dann ist irgendwann, gibt es halt einen Bruch, weil der Körper einfach nicht mehr kann gegen diesen Schrott, den er pausenlos kriegt und jede Tablette hat ja auch so und so viele Nebenwirkungen, das wissen wir auch. Und dann kommt die Konstellation dazu des Geistes, wo ich das eines der höchsten Immunsysteme sehe, ich sage immer, der gute Gedanke heilt und der schlechte entzündet. Und je mehr du heute, sagen wir mal, daran glaubst, dass du das hinbringst, dass du das magst, das ist ja wie bei einem Tennisspieler, wenn der daran glaubt, wenn er den ersten, zweiten Satz verloren hat, dann hat er immer noch die Chance, im dritten alles wieder zu drehen. Das hat es ja alles schon gegeben, aber es ist Wille. Das hat man an den englischen Fußballmannschaften gesehen, dass die in die letzten 40 Sekunden oder 30 Sekunden ein Tor schießen. Also da kannst du nur noch sagen, das kannst du sagen, Instinkt, aber der Instinkt alleine ist ja nichts. Du musst den Willen haben, die Mannschaft, das musst du spüren auf dem Platz, die wollen alle. Und dann schießt du den Ball, jetzt kannst du sagen, aus Versehen in die richtige Richtung, nein, es ist, wir wollen das Tor noch machen, wir wollen alle. Und das ist halt dann auch gekommen.
Aber dieser Wille ist ja abhängig praktisch von dem natürlich, was man sich auch zuführt. Also das heißt, das Mentale und das,
Physische gehört ja zusammen. Sonst viel PS hast du mitgekriegt, ja, also von Geburt an. Ich sage, du bist als Häuptling oder als Indianer geboren. Ja. Viele wollen dann Häuptling sein, aber haben es nicht drauf. Und da sind wir schon bei deiner ersten Frage, wie ist denn das dann? Also da musst du immer sagen, wenn ich sehr verspielt und kreativ bin und am liebsten mit der Pinzette anrichte, dann ist es besser, du schaust, dass du einen gescheiten Job findest, der dich anstellt und der dieses bezahlt. Mhm. Aber wenn du dann, also wenn dir wichtig ist, du als angestellter Koch, dass du auch deinem Chef ein gutes Ergebnis lieferst, dann musst du sagen, was können wir verwenden, welche Jahreszeit sind wir, welche Gerichte können wir machen, wo kann ich, wo schmeiße ich es nicht weg, sondern was mache ich dann, sagen wir mal, dass da was rauskommt dabei. Und das ist der entscheidende Punkt eigentlich, was man dann macht raus. Das ist ja oft auch ein, also ich kenne das Wort Glück nicht und ich kenne verschiedene Worte nicht, sondern ich finde, es soll so sein. Jetzt gebe ich mir ein bisschen einen Spruch, wo man sagt, der liebe Gott gibt dir nur so viel zu tragen, auch wie du ertragen kannst, dann musst du es aber auch abrufen. Dann musst du an die Grenzen gehen und musst sagen, ich schaff's, ich weiß nicht wie, aber ich schaff's. Und dann musst du schauen, gehst du die richtigen Schritte, gibst du das Vertrauen den richtigen Leuten oder blärst das nur durch die Gegend? Also wenn man halt blärt und schreit, ist immer ein Zeichen, jetzt weiß ich nicht mehr weiter, jetzt schreie ich halt einmal. Aber damit kannst du ja nicht führen, wenn du halt, ich sag's jetzt mal, von der Küche so und so viel Essen hast, dann musst du wissen, da stellst du sie vorher ein, man spricht da vorher das nochmal durch, sagt sie, stehst du, ist alles okay. Wenn man denkt und wenn man merkt, es hängt einer, dann kann man zwar erniedrigen für alle, aber es ändert ja nichts, dass der Gast sein Essen nicht kriegt. Sondern wir müssen sagen, Jungs, der ist halt nicht so fit, zusammenhelfen. Geh du da rüber, hilf dem, das kann man nachher besprechen. Aber nicht während dem, dass wir Essen ausgeben, weil wenn einer nicht kapiert, dass er Gemüse braucht zu seinem Fisch, dann muss alle warten, weil der das Gemüse nicht fertig hat, also kann der Fisch nicht abgerichtet werden, also kann der Tisch nicht angerichtet werden. Mhm. Und der haut alles durcheinander und das muss man halt organisieren. Mhm. Das ist eigentlich eine Sache der Organisation.
Aber das ist eine andere Führungsphilosophie, die Sie dann haben, vielleicht im Vergleich zu anderen. Haben Sie das gelernt durch Erfahrung oder war das schon immer Ihr Führungsstil?
Ich glaube, dass man lernt, wenn man blärt und schreit, nichts rauskommt, weil da zuckt einer zusammen, da weiß er gar nichts mehr, mhm. schmeckt auch nicht mehr richtig ab. Und wenn man merkt, und wenn man sagt, schau her, das war halt nichts, Leute, dann muss man sich selber überlegen, so was mache ich, dass ich dem, der nicht so viel Dampf hat, hinbringe, dass ich dem das Vertrauen gebe, Selbstvertrauen gebe und auch im Stress nur so, komm jetzt, das packst du, ich weiß, du kannst es. Und dann wächst er über sich hinaus, indem dass er motiviert wird, im Stress.
Wo ist der Punkt?
Weil er ist ein Indianer.
Ja.
Und das muss ich erkennen.
Und wo ist der Punkt für Sie, wo Sie sagen, aber der lernt es dann doch nicht?
Naja, Lerner, das ist eine Talentsache. Mhm. Es gibt wahnsinnig kreative Köche, die bleiben in ihrer Kreativität stecken. Und dann gibt es Leute, die sind vielleicht nicht so gute Köche, aber gute Organisatoren. Jetzt nehmen wir mal an, du hast vom Kochen keine Ahnung, machst eine Imbissbude und bist erfolgreich, mhm. weil da am Tag 20.000 Leute vorbeigingen und ich habe ein 3-Sterne-Restaurant und da kommt keiner. Mhm. Und dann frage ich mich, wer gescheiter ist. Da bist doch du der Schlauere. Und dann ist für meine ganze Kreation nichts. Mhm. Es gibt irgendwann hört sich die Gaudi auf, da kann der Gast nicht mehr nachvollziehen, was jetzt im Augenblick passiert. Jetzt kann ich mir erklären, schau, hier habe ich Veilchen, hier habe ich Bananenblätter, da habe ich das, da habe ich das, da habe ich das. Und dann denke ich mir, ja, Kruzifix, was ist denn da alles drauf? Ich bin immer dafür, dass man drei Dinge aufs Teller tut. Das kann ich mir merken, das kann ich sehen und kann schmecken. Wenn ich halt sogar mal ein Kartoffelpüree habe mit einer schönen Soße dazu und irgendein Stück Fleisch und das schmeckt mir in der Kombination. Dann sage ich, das beste Kartoffelpüree mit dem Lamm meinetwegen oder mit dem Rind habe ich da gegessen. Mhm. Oder wo habe ich die besten Fleischpflanzen gegessen? Da muss ich dran arbeiten. Wir sagen, die Rezeptur stimmt. Nicht jeden Tag verändern, die Leute sind begeistert, dann machen wir es auch.
Also einfach, aber gut.
Einfach und gut. Mhm. Und ein bisschen die Jahreszeit. Wenn ich halt in einem Land lebe wie wir, wo es Jahreszeiten gibt, dann nütze ich sie aus. Jetzt hast du den Bärlauch gegeben, jetzt gibt es den Spargel. Dann kommen die Pilze, langsam die Kräuter kommen, dieses Grüne, dieses mit Eintauchen. Und wenn man sich jetzt interessieren würde als Koch, was leider viele nicht so tun, medizinisch so reingehen, das ist halt ein bisschen ein Spleen von mir.
Ja.
Und ich sage, ich habe jetzt frische Petersilie und ich hack die. Und gib's dann rein. Oder ich habe halt meine Mise en place besteht, ich muss eine Petersilie hacken, dann hacke ich die Petersilie in der Früh und um 12 Uhr brauche es. Da ist die 4 Stunden ist nichts mehr wert, das ist ja oxidiert. In Wirklichkeit nennt man die Petersilie auch die innere Sonnenbrille des Menschen, weil die sehr viel Lutein und Zeaxanthin hat. Und die schützt die Netzhaut gegen das UV-Licht, was ein freies Radikal ist, damit sie der graue Star ein bisschen schwerer tut. Aber sie hat auch sehr viel Vitamin C. Was wichtig ist, aber es oxidiert ja dann. Und wenn ich schneide, zack, 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 was ich brauche, schmeiße ein bisschen was rein, schwenke einmal, dann hat das Gericht eine andere Persönlichkeit, einen anderen Charakter. Wenn ich aber die alte Petersilie, die schon noch heiß stinkt, rein schmeiße, nur weil ich gesagt habe, kommt der Petersilie rein, dann habe ich keinen Respekt vom Gast. Da habe ich aber keinen Respekt vor mir. Mhm. Weil wenn mir das scheißegal ist, dann ist es besser, ich lasse das.
Also ich finde es faszinierend, dazu zum Hören. Jetzt stellt sie mir eine Frage, warum sind Sie nicht Arzt geworden? Weil Ihr Thema ist eigentlich gar nicht Essen, sondern eigentlich Gesundheit, oder? Sie wollen die Menschen eigentlich was Gutes tun, Sie wollen die Menschen eigentlich gesünder machen, oder?
Deswegen arbeite ich jetzt mit dem Professor Bonn gerne zusammen. Der Österreicher, der ist in Innsbruck, die haben ein Labor, kann man sagen. Ich sage mal, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja.
Die können alles Zellen nachmachen, alles. Die können alles ausprobieren. Mhm. So, das, wenn ich jetzt das in Auftrag gebe, das kann ich nicht zahlen. Mhm. Aber wenn ich das mit ihm in Freundschaft versuche, im Kleinen anzufangen, der sagt, schau mal, was wirklich in dem Kurkuma, es gibt ein Kurkuma, da ist gar nichts drin, es gibt ein Kurkuma, da ist eine Wirkung drin. Mhm. Und wenn ich mir jetzt einmal einschieße und sage, das, was mich betrifft, die Kapseln, die ich mache, kannst du die mal medizinisch untersuchen, was ist da für Inhaltsstoff drin? Dann gibt es ja Inhaltsstoffe, die kann man hochfahren, das ist Kurkumin, das kann man jetzt nehmen mit 5-7%, man kann es auch haben mit 95%, kostet natürlich was. Mhm. So, jetzt ist die Frage, wie wirkt es denn auf der Zelle, wie wirkt denn das mhm. überhaupt? Wirken, brauche ich vielleicht nur 40%, brauche ich 95% gar nicht da. Mhm. Das sind so Dinge, wenn ich heute jetzt einen normalen Gast bekoche, dann ist mir wichtig, Fett zum Schluss. Gebe ich Fett zum Schluss, hat sie die Fettsäure nicht ausgedehnt, geht sie in den Rezeptor von meiner Zelle rein. Dehnt sie die Fettsäure durch Hitze aus, landet sie in der Fettzelle. Das heißt, ich habe keine Kraft. Und wenn dann Leute sagen, ich bin so kraftlos, ich weiß nicht, ich esse so viel Gemüse und nehme immer noch das beste Öl. Und ich frage dann, ja, wie machst du denn du das? Ja, ich schneide das Gemüse und dann tue ich meine andere Sachen machen und dann tue ich es ins Wasser rein. Und sie sagen, du, es tut mir leid, aber du hast kein Vitamin mehr drin. Mhm. Weil wenn du Gemüse schneidest, eine Stunde heraus liegen lässt, sind 50% der Vitamine oxidiert. Wenn du sie anschließend ins Wasser nicht gehst, gehen weitere 50 kaputt. Dann nimmt er eine Pfanne, tut er Öl rein, erhitzt das Öl dehnt sich aus, ab 90 Grad kommt es nicht mehr in die Körperzelle rein, sondern nur in die Fettzelle. Also nimmt er sein totgekochtes Gemüse mit seinem kaputten Öl und isst und sagt, das ist gesund. Mhm. So, und da fehlt es überhaupt. Also ich dämpfe das Gemüse prinzipiell, denn beim Dämpfen verliere ich nur 15-20%. Also hat der Körper mehr Energie. Mhm. So, und dann gebe ich Öl immer zum Schluss drauf. Ich nehme das feuchte Gemüse, das in der Pfanne rein, du hast Würzen, also mit Gewürze, die sich mögen, die harmonisch sind. Und dann gebe ich ganz zum Schluss das Öl drauf, schwenke das und dann serviere ich das. Mhm. Ja, jetzt kann ich sagen, ich dämpfe das mehr oder weniger. Aber solange es einen Hauch von al dente hat, habe ich sehr viele Vitamine erhalten.
Ja, aber dann nochmal die Frage, wenn Sie nochmal starten würden, würden Sie heute das nochmal so machen oder würden Sie doch lieber Arzt werden
an der Stelle? Also, jetzt muss man es anders sagen. Ja. Die Zeit damals nach dem Krieg war ja ganz anders. Da warst du ja froh, dass du überhaupt was gehabt hast. Mhm. Und meine Eltern haben gesagt, studieren oder Haus bauen. Ja, studieren oder Haus bauen, haben gesagt, Haus bauen. Da war für mich der Fall erledigt. Da musste ich schauen, dass ich mein Leben selber in die Hand nehme. Und wenn mein Vater dann gesagt hätte, du wärst jetzt das, dann hat er zwar das gut gemeint, aber wenn es mein Talent nicht trifft, dann nützt mir das gar nichts. Dann bleibe ich irgend so ein kleiner Klugscheißer. Mhm. Ja, und deswegen muss man immer schauen, dass man aus der Situation, wo man ist, einfach das Beste draus macht.
Und da war das Naheliegendste dann was Praktisches, was Handfestes zu machen praktisch, oder? Und deswegen.
Ja, damals, die Zeit ist halt anders. Heute kannst du aus Volksschule durch Umwege Abitur genauso noch machen. Das gab es ja damals alles nicht. Das war alles so schwierig. Das hat's ja, und heute sind die Bildungswege schneller, besser. Man kann so Kurse machen. Wenn du jetzt Arzt werden willst, dann nimmst du ein Abitur, das ist nicht so gut, ist, dann machst du einen Kurs und wenn du es schaffst. Also man hat heute viele Wege, wenn man fleißig ist.
Ja, das haben
wir früher auch gehabt, aber wir waren in diesem Wachstum. Weil wenn ich mir die Küche anschaue, es gab ja nur die klassische Küche. Dann kam der Herr Witzigmann und hat diese Nouvelle Cuisine, die er in Frankreich gesehen hat, bei den größten Köchen wie Heberlin und Bocuse gearbeitet hat, hat nach Deutschland gebracht, war alles neue Produkte aus Frankreich. Und wir sind da gestanden wie die Deppen und gesagt, haben die mir nichts, wir haben da gar keinen so einen schönen Salat, wir haben das nicht. Weil für uns war wichtig, dass wir den Bauch voll haben. Und auf einmal hat sich da ein kleiner Kreis von Menschen gebildet, die haben gesagt, okay, das leisten wir uns jetzt, oder? Das gehen wir jetzt hin, das schmeckt ja anders, das ist anders. Und so waren bei den Köchen auch. Ich habe den Witzigmann 35 Mal gefragt, ob er mich nimmt. Also jeder normale Mensch, der ein Funkenhirn hat, der fragt am dritten Mal nicht mehr. Aber ich habe gewusst, das ist der Schlüssel. Dann hat er zu mir gesagt, ich habe 600 Bewerbungen, kann aber nur 10 Köche nehmen. Also, und da jeder Koch ein, zwei Jahre bleibt, ist das schwer. Und dann habe ich gedacht, das ist mir wurscht, dann muss ich vom anderen Winkel packen, bin da jeden Tag hingefahren und und irgendwann beim Fußballspiel hat sich jemand am Fuß verstaucht. Ich habe den nicht verletzt. Und damit konnte ich da rein, weil ich am Mann war, weil ich da war. Ansonsten hätte er eine Bewerbung genommen und gesagt, komm, hol den. Egal. Dann habe ich gesagt, die Arbeit umsonst. Dann sagt, das machen die anderen auch. Also so ist es nicht. Aber ich wollte unbedingt, weil ich wusste dann habe ich es kapiert, diese Renaissance der Küche. Nicht? Und dann habe ich eigentlich nichts anderes gemacht. Ich hab nicht die französischen Produkte genommen, ich habe die regionalen Produkte genommen, habe sie in dieser Kochtechnik runter mit der Temperatur, schonend, würzen zum Schluss etc. und so weiter. Das habe ich heute dann gemacht. Mhm. Und das war dann alles neu. Heute, wenn du sowas anfängst, dann hast entweder der Hau die Wirtschaft, da wo die Bänke richtig abgeknackelt sind und du schenkst nur Bier aus und die jungen Leute kommen und sind happy und hast Erfolg. Und dann musst du schauen, wo bin ich, in welchem Viertel bin ich. Das ist ja alles wichtig. Wenn ich hier bin, am Platzl, da spielt sich Regionalität ab. Das ist das Hofbräuhaus, das ist das Herzen von München. Das hat eine gewisse Vergangenheit, das Platzl. Und deswegen muss man sich dort einbringen und schauen, dass man das Platzl hat einige geglaubt, dass irgendwann einen Gewürzladen hat oder einen Teeladen. Aber mei, das hat halt dann zu meiner Philosophie gepasst, weil ich finde, Gesundheit ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir halt über Tee nachdenken, dann sind wir mir einen Kilometer hinten, wir trinken alle Kaffee. Woanders, wenn du hingehst, kriegst du einen Tee, sagst du, oh, das ist toll. Dann fährst du heim und trinkst wieder einen Kaffee. Das ist so diese eingefahrene Schiene, die man hat. Ja.
Bei den Gastronomen ist ja, glaube ich, auch so wie in vielen anderen Branchen, die meisten machen eigentlich wenig Geschäft. Was ist der Grund dafür, dass die alle so wenig Geschäft machen?
Naja, es ist ja so, früher hast du halt ein Pfanniknödelplakat irgendwo in München gesehen und hast gesagt, oh, Pfanniknödel, ich muss mir jetzt noch kaufen. Heute gehst ins Handy rein, dann kannst du ungefähr 3 Stunden nachschauen, was du jetzt machen sollst und was da alles gibt auf der Welt. Das ist ja unfassbar, was da alles geben würde. Und dann schaust du mal bei Instagram, bei Dingen, und dann weißt du gar nicht mehr, was für Werbung. Jeder kann halt jede Werbung machen. Mhm. Jetzt ist die Frage, welche Werbung kommt denn an? Welche Werbung ist denn clever? Welche Werbung zieht? Jetzt habe ich vielleicht so und so viele Follower. Mhm. Deswegen habe ich noch lange nichts verkauft. Mhm. So dieses Dranbleiben, immer dranbleiben, nicht nachgeben, nicht sagen, ja, das habe ich jetzt gemacht, jetzt kommt nichts. Ja, dann ist nichts. Ganz im Gegenteil. Mhm. Wenn ich halt das erste Spiel verliere, dann muss ich das zweite noch lange nicht verlieren. Ja? Mhm. Und am Ende des Tages wird abgerechnet und nicht oder am Ende einer Saison.
Also sind die Leute zu ungeduldig und wollen zu schnell ein Ergebnis
für Nein, du liest halt Startup, da geht er irgendwo hin, das ist im Fernsehen, dann findest du eine tolle Idee, sagst, das geht gut. Da sind aber die anderen auch nicht blöd, die Großen. Ne? Die warten ja auf sowas und denken sich, naja, gut. Ich sehe es auch manchmal bei den Parteien. Wenn diese zwei großen Parteien ein bisschen ermüdet sind, sage ich mal, die kleinen Themen dieser kleinen Partei nicht aufzunehmen, dann machen sie die stark. Weil sie sind sicher, das machen wir eh. Wenn man die SPD anschaut, dann muss man sagen, eigentlich müsste man da nachdenken, das haben ja viele von diesen kleinen Parteien, hat die SPD verloren. Also würde ich auch solche Themen wirkungsvoll annehmen und nicht nur sagen, das machen wir jetzt auch, machen wir auch, nützt nichts. Die Leute wollen halt schon einen Erfolg sehen. Ja, die sind, sieht man bei den Fußballfans auch, die sind geduldig und leiden die ganze Woche. Aber wenn irgendwann dann gar kein Erfolg kommt, dann sind sie sauer und sagen, die verdienen so und so viel Geld und bringen gar nichts dafür. Und da muss ich halt wissen, wenn ich heute im Kader beim FC Bayern spiele, dann brauche ich Leidenschaft. Und wenn ich nicht FC Bayern bin, sondern nur ein Söldner, der da reinverkauft worden ist, wie vor 2000 Jahren die Krieger auch schon bei den Ägyptern da mitgemacht haben und dann da und da, dann bringt das nichts, weil dann habe ich den letzten Willen nicht. Und der letzte Wille, der letzte Meter, das ist eigentlich das, was den Sieg wieder ausmacht. Mhm. Und nicht, dass ich sage, dass einer Notzähne da sind, die ein bisschen laufen. Mhm. Ja. Und so ist es im eigenen Betrieb auch. Ich muss auch meine Leute motivieren. Ich muss jetzt auch hingehen und sagen, Gott, was vergessen, da kann man 2 normale Sätze reden. Und dann muss man sagen, was machst du? Ihm dann eine Idee geben, sagen, machen wir aus dem Produkt, das probieren wir mal. Und wenn man dann Mittag kommt, nach 3 Stunden, und er hat das gemacht, dann muss man auf den ein Auge legen. Dann weiß man, der nimmt das ernst. Der probiert das, und wenn man zum anderen hingeht und sagt, ja, wir sind Chef, ich habe heute so viel Arbeit gehabt, dann weiß ich genau, dass er nur 3 Salatblätter zupft hat, dann muss man sagen, zu dir sage ich nichts mehr, weil es du nicht schnallst. Außerdem, du wärst ein bisschen eifersüchtig auf den anderen, weil der halt einfach die Dinge umsetzt und weil der Leidenschaft hat und vielleicht auch mehr Talent. Und da sind wir immer wieder, es gibt ja Leute, die ein Talent da hast, stinkfaul sind.
Ja, die meisten.
Und das ist gerade im Tennis ist es ja so. Es gibt viele Leute, die ihr Talent haben, stinkfaul sind und denken, das passt schon. Ja, dann kommen das Umfeld dazu. Wer belabert mich, dass ich toll bin und gut bin? Das brauche ich alles nicht. Das sehe ich ja selber.
Das heißt, man braucht eigentlich Leute im Umfeld, die dir sagen, dass du eigentlich nicht so toll
bist. Kritisch und sagen, okay, akzeptiere ich. Bitte nicht 10-mal sagen, einmal reicht bei mir. Und das macht mich dann, sagen wir mal, das schiebt mich an. Die braucht man. Man braucht positive Kritiker. Wenn einer sagt, du bist der Beste, bist der Hexe, da pfeife ich drauf. Es gibt immer nur einen, der besser ist, also muss ich schauen. Ich schaue jeden Tag in den Spiegel rein und denke mir, da geht mehr. Junge, da geht mehr. Auch wenn ich 70 Jahre alt bin, was hat ein Alter heute zu tun? Das hat sich alles gedreht am 20 Jahre, sage ich mal. Ja. Also wenn heute einer richtig Gas gibt, dann kann ich mit 90 so sein wie früher, also ein 75-Jähriger.
Wenn er sich richtig ernährt, kommt
schon zusammen, weil der Mensch ist ja nicht so alt geworden. Ja. Also muss ich hinten ausschauen, dass ich meine Gelenke, ich nehme seit 35 Jahren Ingwer, ich habe noch nie ein Gelenkproblem gehabt. Ja. Ich habe jetzt aber nicht extrem Sport betrieben, außerdem, dass ich ein bisschen in die Kraftkammer gehe, aber auch nicht zu stark die Gelenke belaste, weil ich muss jetzt kein Schwarzenegger mehr werden, aber ich muss halt schauen, dass der Körper die Kraft hat, dass er mich den ganzen Tag trägt, dass das Gehirn, dass ich mich diszipliniert ernähre und auch trinke, man nichts gegen ein Glas Wein, das fordert ja die Seele schon, oder die Darmbakterie fordert ja schon hin und wieder ein Glas Bier oder ein Glas Rotwein. Aber das war es aber dann auch. Und wenn ich in der Früh aufstehe und K.O. bin, was will ich da bringen? Außerdem hat das Personal überhaupt keinen Respekt vor dir. Du musst ja schauen, dass du heute, dass sie die Mengen, also eine Menge wissen sie nicht einmal so, aber dass sie respektvoll mit dir, du auch. Du musst sagen, das ist ein junger Mensch, der hat andere Ideen, der hat einen anderen Verantwortungsradius noch. Und das ist jetzt seine Welt, der macht jetzt die Position Gemüse in der Küche und da macht er sich Gedanken. Wenn er sich gar keine macht, dann muss man sagen, ich habe eh so viel Arbeit. Da muss man sagen, du musst mal überlegen, ob das Richtige ist für dich. Ja. Koch das Richtige ist, weil in einer Küche marschiert man ja dann die Posten durch Fleisch, Fisch, Soßen. Suppen, das gehört dann zusammen, und dann Gemüse, Vorspeisen und dann Dessert. Mhm. Und dann muss man sagen, auch Dessert mag ich überhaupt nicht, das mag ich auch nicht. Dann muss man sagen, da musst du mal überlegen, ob du nicht Eisverkäufer besser wäre. Verstehst du? Wenn du das und das nicht magst.
Ja.
Aber früher bist du halt reingeschubst worden, und heute ist der Nachwuchs bei den Küchen nicht so, mhm, nicht so groß mehr. Das, ja, ist ja eher dünner geworden.
Ja.
Weil die Euphorie damals, da habe ich auch noch 50 ein Ding gehabt, 50 Bewerbungen, weil die Euphorie groß war. Da haben wir gesagt, Mensch, da muss ich mal hin, vielleicht komme ich auch im Fernsehen oder so ein Schmarrn. Das Fernsehen ist das eine, aber das bringt dir im Grunde nur was, wenn du ein Produkt daneben hast. Also du bist so geil, und ich sage, jeder muss mich erkennen, dann rennst du durch München durch. Das interessiert mich überhaupt nicht.
Nein.
Wenn ich das mache, dann mache ich es auch, dass ich mich präsentieren kann. Also so bin ich, so stehe ich da. Jetzt kannst du sagen, den mag ich oder den mag ich nicht. Darfst du ein bisschen kantig sein, wenn du nur so ein Schleimzapfen bist, da will dir ja kein Mensch. Aber immer respektvoll mit den anderen umgehen, weil sonst, mhm, bringt das nichts.
Mhm. Okay. Denkst du eigentlich ein bisschen an Instagram auch?
Ja? Okay. Okay. Er denkt jetzt an Instagram.
Ja, nicht nur jetzt. Hoffentlich immer. Okay.
Wo kennst du den Roman her? Und Roman Röll? Kennst du den?
Ja, aber über den sind wir nicht zusammengekommen, sondern über Axel Robert Müller sind wir zusammengekommen.
Der war da.
Genau, der hat mein Buch gelesen, der fand es super, dann hat er mir 20 Minuten Nachricht geschickt, wie super das es findet, und dann ist irgendwie der Kontakt zustande
gekommen. Den kenne ich noch, ja, mit dem habe ich früher die Kochsendungen gemacht.
Mhm.
Das war ganz witzig, die haben vom Kochen nicht den Hauch einer Ahnung gehabt, und dann siehst du die Fragen dann, ja. Und kaum haben sie einmal ein Schnitzel in die Pfanne gelegt, fragen sie anders. Das merkst du sofort. Der, ja, weil er weiß, oh, das ist mir nicht gelungen, was habe ich jetzt so falsch gemacht? Ja, das ist so.
Aha.
Und im Grunde, wenn man es dann weiß, denkt man sich, Mensch, das ist doch so easy, was frage ich da überhaupt? Aber es ist wie im Leben alles.
Aha.
Und deswegen ist so wie ein Waldeneischrei, so halte ich es letztendlich, aha, zurück. Und wenn mir das klar ist und ich meine Position als Chef nur so ausführe, dann stehe ich irgendwann allein da. Dann habe ich keine Truppe. Und ohne gute Mannschaft, das hat der Alexander der Große schon spüren müssen, dass er ihnen versprochen hat, sie lässt nach 6, 7 Jahren wieder heim. Das hat er nicht gemacht. Und dann war seine Truppe halt so ausgedünnt, dass es sehr schwer war, dann weitere Schlachten zu gewinnen. Ja.
Ja.
Das muss man aber so ein bisschen einhalten, weil manchmal ist ja so eine geistige Pause auch ganz gut, weil man die Dinge anders von einem anderen Winkel sieht und anders angeht und nicht immer nur durchballern muss, ja.
Also ich fasse jetzt mal zusammen, was ich bisher jetzt mal mitgenommen habe. Also erstens mal absolute Liebe und Leidenschaft zum Thema.
Auch Disziplin.
Disziplin, Hartnäckigkeit, Innovationskraft, auch der Wille zu führen und aber natürlich auch die DNA des Häuptlings,
sage ich jetzt mal. Konis, bin ich.
Genau.
Oder leide ich, wenn ich einen ein bisschen anfassen muss. Also ich sage, nein, das traue ich mir jetzt gar nicht. Ja, dann bist du ein falscher Mensch. Dann musst du musst was anderes nehmen. Es gibt ja Berufe, ja, die sehr innovativ sind, aber die Spielereien, den ganzen Tag schauen sie in den Rohren anschauen. Das ist wieder was, das ist genauso wichtig.
Mhm.
Nur, ich muss mich abklopfen, was bin ich für ein Typ?
Mhm.
Traue ich mir das zu? Wachse ich da hinein? Oder tut es mir eher weh? Oder habe ich eher einen geistigen Seitenstecher, wenn ich da ein bisschen nach vorne marschieren müsste? Oder so, komm mal her, ich müsste jetzt was sagen. Leide ich darunter? Oder macht es mir Spaß?
Glauben Sie, dass manchmal den Leuten auch der Mut fehlt, zum sagen, Mensch, dieses Ziel, das ich jetzt von mir habe, das ist vielleicht einfach nichts für mich. Also vielleicht muss ich ein bisschen kleinere Brötchen backen und kann dadurch mehr glücklich werden.
Wachsen. Da, wenn ich kleinere Brötchen backe, kann ich wachsen.
Mhm.
Und wenn ich das nicht mache, dann wird es ein bisschen schwieriger, aber manche, da setzen sie die Liga da und sagen, da muss ich jetzt nach dem 25. Stock, und es gibt einen ganz einfachen Spruch, grüße die Leute auf dem Weg nach oben, dann können sie wieder beim Runtergehen. Und ich finde, jedes Stockwerk, das du gegangen bist, das weißt du, wie es da ausschaut. Aber was, wenn du mit dem Lift feierst, das gibt ja oft so Seiteneinsteiger, die nur Blätter herin, keine Ahnung, was die da unten leisten, warum das überhaupt so ist, weil sie die halbwegs umgebracht haben. Redet eigentlich nur dumm daher, macht mehr kaputt, als er gut macht. Ja.
Mhm.
Also man muss nicht immer, manchmal ist so ein Seiteneinsteiger ganz gut, weil der hat ein bisschen einen anderen Winkel, aber man muss immer den Respekt der anderen haben, warum steht die Säule so? Die kommt ja nicht, weil es hier einer runtergeschmissen hat, sondern das ist ja nur so, weil das erarbeitet worden ist. Ne? Und da zählen oft Leute, die dann schon ein bisschen älter sind, nicht mehr so die Leistung bringen können, weil sie vielleicht auch von der Geschwindigkeit hätten. Aber muss man schon respektieren, dass der vieles geleistet hat. Und das ist in der Gastronomie ist manchmal auch schwierig, wenn du sagst, naja, du hast schon besser gekocht, aber ich gehe ja heute nicht zum Essen, dass es schlecht ist. Sondern da muss ich sagen, da muss es ändern, da muss ich den irgendwo anders hinschieben oder was anderes machen.
Mhm.
Und Gastronomie ist schon, sagen wir mal, früher war der Kochberuf schon verschleißend an Gelenken, an Dingen, die haben alle Hüften gehabt, alle kaputt gewesen, man hat ein bisschen getrunken. Mhm. Und da musst du halt schauen, da musst du diszipliniert sein. Wenn du den Gedanken kochen immer mit rausnimmst und den ganzen Tag nur über das Kochen redest und alles am blöd, dann kannst du dich nicht weiterentwickeln. Da musst du sagen, das ist mein Stand jetzt, schau jetzt einmal ein bisschen, was kann ich wieder Neues sehen. Ich fliege auch oft wohin, dann denke ich mir, warum fliegst du jetzt da hin? Ja, wenn ich in eine bayerische Porzen gehe, das interessiert mich nicht, das weiß ich ja selber, wie es da ausschaut. Aber was machen andere Länder? Was macht ein anderer, sagen wir mal, auch ein anderer, so Leute zwischen 20 und 40? Was, also wo bewegen sie die? Was wollen die? Wo, natürlich immer, wo was los ist, klar, wo Frauen sind. So, die musst du erst einmal alle herbringen, nicht? Und nur so bringst du es auch nicht her. Ja, das heißt, irgendwas bringst du es her.
Das heißt, auch heute mit 70 Jahren und trotzdem ihrer Vita, dem Erfolg, fliegen sie auch heute noch in andere Länder, um sich Inspiration zu holen. Was könnten neue Dinge sein?
Was passiert am Wochenende schnell für einen Tag nach Jerusalem und nach Tel Aviv, weil das interessiert mich, weil da pulsiert es Tag und Nacht.
Ne? Die Leute wie schaut sowas aus? Sie fliegen dahin, was passiert dann so am Tag?
Ja, dann ist dann jemand, der mich da führt, der, ist schon, der weiß, wo ich hin will, beziehungsweise der hat das, mit dem habe ich gesprochen, was ich sehen möchte und dementsprechend möchte ich das dann durchziehen. Am nächsten Tag fliege ich wieder heim.
Das heißt, genau, an bestimmte Märkte oder bestimmte...
Ja, also ich möchte mal dieses erste Bild wieder haben, dieses Treiben, diese Leidenschaft, dieser Handel, den die Leute betreiben. Dann auch das Essen oft unkompliziert und nur Brot und Ding. Und denkst du, Herrgott, sorry, warum bringen wir das nicht hin? Und dann muss man sich überlegen, was kann man denn selber machen? Was kann ich denn machen, dass das so ist?
Wie geht es dann weiter? Sie sind da ein, zwei Tage dort, sammeln da viele Eindrücke, nehmen das mit. Und wie geht es dann weiter? Machen Sie dann sofort was damit? Also setzen Sie dann mit Ihrem Team hin und sagen, ich habe jetzt drei Punkte mitgebracht,
jetzt machen wir was? Ja, ich kann jetzt natürlich sagen, wir fliegen alle dahin, das bringt nichts, weil da wird er nur glücklich machen. Sondern ich muss sie langsam dahin führen und sage, schaut mal ins Internet, nein, da war ich, schaut das einmal an. Ja. Schaut sich das nur einmal an. Und jetzt muss er sehen, was können wir da verwenden? Warum ist es so? Warum gehen die Leute dahin? Welchen Zeitgeist hat er erwischt und wir nicht? Ja? Und ich bin halt manchmal, muss man den Zeitgeist auch, also wenn ich nach jeder Modebewegung gehe, dann muss ich sagen, dann muss ich auch mir kurze, lange, dünne Hosen anziehen. Also wenn ich heute gescheite Hosen habe, das passt, dann ein gescheites Sakko, das haben sie vor 100 Jahren schon gehabt. Mhm. Und deswegen dürfen sie nicht von jedem Schmarrn ablenken lassen. Aber man muss auch sagen, auch in München, wenn du in einem gewissen Viertel bist, geht es, in einem anderen Viertel geht es nicht. Ja. Ja. Da sind die Leute, das ist das Einkommen, das ist der Parkplatz, habe ich da, kann ich da, kann ich nicht. Mhm. Und da spielen ja so viele Faktoren mit. Und aber ich muss auch mutig sein, wenn ich nur sage, ja, da ist kein Parkplatz und das ist auch nicht. Also das so geht es auch nicht. Aber so ein bisschen musst du überlegen, in welche Richtung gehe, wenn ich was mache. Ja. Mhm. Zum Beispiel, ich wäre ja nur ins Regionale gestellt. Also wenn ich jetzt asiatische Küche mache, dann so eine Lauer, dann spinnt der. Das bin ich nicht. Ja. Also muss ich schauen, dass ich das Regionale, Saisonale, dieses sonnig-bayerische mache. Ja. So ein bisschen Bayern, Tirol, Südtirol bis Venedig. Das ist so das, wo man den Schuh wegsieht. Ja, das ist eigentlich da, wo man gerne in Urlaub hinfährt, wo man sich wohlfühlt, wo Berge sind, wo es grün ist, wo Seen sind, wo Jahreszeiten sind, wo Weltgeschichte, in Venedig ist ja auch Weltgeschichte geschrieben worden. Ja. Und da muss man es ein bisschen aufnehmen und das ist natürlich klar. Also ich kann halt nicht sagen, wir haben nur noch Majoran und Kümmel, also so geht es ja nicht. Ja. Also ich kann auch Bayerischkraut machen und dann mal ein bisschen versuchen, mit dem Gewürz was zu machen. Ich kann es ein bisschen orientalisch machen, ich kann es ein bisschen asiatisch machen, mit nur einem Hauch und kann es aber genauso gut regional lassen. Ja. Ich kann es einmal dämpfen, ich kann es einmal roh nehmen, ich kann es so nehmen und da muss man rummachen. Also ich habe das beste Weißkraut. Also den besten Krautsalat habe ich bei dem gegessen. Das ist es. Ja. Das ist es genau der Punkt. Deswegen brauche ich ein spezielles Weißkraut, den Spitzkohl oder das zu der Jahreszeit. Und wenn es nicht gibt, dann mache ich es nicht.
Mhm. Warum glauben Sie, dass viele Leute eigentlich nicht den Mut haben, einmal einen vernünftigen Preis zu verlangen? Weil ich kenne aus meiner Branche, ich kenne viele Leute, die sind eigentlich echt gut, die können was, aber die verkaufen sie alle unter Wert. Das machen ja. Sie ja nicht. Das
machen Nö, sie weil die Qualität hat seinen Preis. Also kannst du ja halt schauen bei Harrods, bei gewissen Sachen auf der Welt, ob das ein Dalmer oder ein Käfer, die haben ihren Preis und schauen, dass sie was Gescheites herbringen. Wenn man jeden Schrott nur kauft,
das geht nicht. Aber ich kenne Leute, die haben Qualität, aber sie trauen sich nicht, für diese Qualität auch entsprechend Geld zu
nehmen. Ja, aber dann werden da ja nichts überbleiben, letztendlich. Ja. Letztendlich wird es nicht
gehen. Aber warum ist das so? Haben Sie eine Idee dazu, warum das so sein kann, dass die Leute
nicht... Das ist der Mut, nicht einzubrechen. Mhm. Ich finde, man sollte es nicht übertreiben. Also irgendwann sagen, da hört es auf, da findet das Klientel nicht. Oder die will dann alles so perfekt haben. Aber irgendwo muss ich sagen, wenn ich mir einen tollen Fisch kaufe, der nicht schon gefischelt oder was weiß ich, dann geht einer zu mir und sagt, das war der beste Kabeljau, den ich jemals gegessen habe. Mhm. Und ich sage ihnen immer, der hat nicht so viele Fische. Ich mache es einen gescheit weg, nächsten wieder einen frisch. Und wenn er das wurscht, wenn es ein anderer ist.
Aber perfektioniert das nicht. Banale. Ne?
Dann sagen früher mal wieder, ey, lass der 5 Tage heraus, dann früher mal sei es, da brauchst du nichts mehr einfrieren nach 5 Tagen. Da riecht alles, das ist doch ein Schmarrn. Das ist doch die falsche, ist doch die falsche Nummer. Du musst das Produkt so verkaufen, wie es in optimaler Qualität am besten ist. Und wenn du es nicht hast, dann hast du es nicht. Mhm. Und dann schaust du, dass du wieder herbringst. Ich war mal, als ich in Waging war, da habe ich immer die Ente auf der Karte gehabt. Immer Ente. Mhm. Und einmal habe ich es nicht gehabt. Und es sind 15 Leute aus München gekommen zum Entenessen. Sonst habe ich das nicht gehabt. Ich habe denen vorgebetet. Ich hätte machen können, was ich will. Das war alles Schmarrn, weil sie wollten die Ente essen und nichts anderes. Stehst? Und ich habe die Enten schon immer sehen können. Ich habe Ente, 20 Jahre lang Ente. Dann habe ich gesagt, mag ich es nicht mehr. Wenn ich schon groß habe, bin ich schon damals schwan. Und dann habe ich gedacht, nein, dann lass sie drauf. Wenn das ein Markenzeichen ist, lass sie drauf. Schau, dass du die Qualität kriegst, die Garart kriegst, die immer schön kross machst, jeden Tag frisch schirbst und so. Das merkt natürlich der Endverbraucher. Mhm. Der merkt das, ja. Mhm. Und da muss man hin, dass man einfach die Produkte, erstens sich selber wertig ist, dann musst du ein gescheites Produkt und dann musst du dem Koch sagen, wie das machen muss. Mhm. Und ich würde mal sagen, mach es einmal so und einmal so. Schau mal, was besser ist. Mhm. Und nicht, das haben wir immer so gemacht. Das ist ja nichts.
Also ausprobieren.
Ja, natürlich. Und wenn einmal was verhaut, dann verhaut das halt. Also da gibt es andere Dinge, die schlimmer sind. Also
Mut zum Rückschritt, zwischenzeitlich einmal.
Ja, man muss einfach schauen, dass du sagst, schau her, das haben wir früher anders gemacht, das war besser. Und nicht, weil irgendeiner irgendwas gesagt hat, von 3-mal dämpfen, 7-mal umdrehen und 8-mal panieren, das ist lauter Schmarrn. Mhm. Nimm und wenn du es nicht so hinbringst, dann stimmt vielleicht das Produkt nicht mehr. Dann müssen wir das Produkt kontrollieren. Mhm. Das ist genauso wichtig.
Mhm. Jetzt sind Sie ja, anderes Thema vielleicht nochmal, Sie sind ja Erfolgsmensch tatsächlich.
Kann man, ist nicht so.
Ja, schon, aber kann man erfolgreiche Menschen oder kann man so eine Erfolgsmentalität, kann man sowas erkennen? Also vielleicht oder vielleicht auch anders. Es gibt Menschen, die sind scheinbar erfolgreich materiell, aber eigentlich wirst du mit denen keine 3 Minuten in einem Raum sein. Was kotzt sie an auf gut Deutsch gesagt an manche Leute?
Ja, die Angeber halt, die mag ich nicht, weil du kannst ja kein Geld mitnehmen.
Ja.
Also wenn jetzt einer stirbt, dann hat das war's dann für ihn. Wenn er ein Arschloch war, auf Bayerisch gesagt, dann wird das in deinem Hirn auch immer bleiben. Ja, es gibt ja so großkotzige Typen, was kostet die Welt und geben so den besten Wein, den besten Champers und so. Da kann ich mich jetzt nicht beeindrucken. Ich mag eher Leute, die so, ja, die einfach geerdet sind und in ihrem Leben sagen, ich fahre lieber mit dem Radl in die Arbeit, als dass ich mit dem Lamborghini da vor die Tür fahre, dass ich die Fensterscheibe rausfliegen. So Deppen haben wir auch schon gehabt. Aber die ziehe ich eher nicht an. Mhm. Ich bin eher der, da kannst du mich nicht beeindrucken. Ich mag Leute, die einfach, ich sage jetzt in meinem Leben, was geleistet haben, das muss ja nicht etwas sein, weil er sagt, der hat jetzt 35 Kaiser. Was geleistet heißt auch, dass er mit seinem Paket, das er mitbekommen hat, für sich das Maximum rausgeholt hat, das ist auch schön. Ja. Weil wenn du ein Bild machst, dann brauchst du diese Mosaike. Und da gibt es einen, der hat vielleicht nur einen Hof sauber gemacht, aber der war so picobello, dass du da früher schon gut drauf warst, wenn du reingegangen bist und sagst, schau mal, Küchenhof, mein Innenhof, der Hausmeister, einfach klasse, wenn ich zu dem was sage, dann schreibt sie dir das auf, machen, am nächsten Tag ist es gemacht oder am Tag selber ist es gemacht. Der ist wichtig, der Mann. Aber wenn ich da in meinen Betrieb gehe und sage, hallo, schau mal da, ich sage, mein Gott, was habe ich nie für einen Deppen, dann stellst du mir, der ist noch bläder wie der andere. Ja? Also, und dieser respektvolle Umgang mit deinem Hausmeister, der ist genauso wichtig wie mit deinem Küchenchef oder was man sonst hat. Natürlich summiert sich das, wenn du das größer machst und irgendwann musst du sagen, was mache ich jetzt? Ja? Dann hast du einen Gewürzladen, dann möchtest du verkaufen, an wen? Dann kommt Edeka, dann kommt die Rewe, dann kommt der Aldi und dann kommt der Hofer und dann kannst du sagen, ja, mal, da verkaufe ich ja nicht, du musst erst einmal reinkommen, und dann reden wir weiter. Du musst erst einmal in all diese Großkonzerne mit deinem Produkt reinkommen. Die sagen natürlich, die können haben, da haben sie einen Meter, einen Monat lang, schauen wir mal, was sie umsetzen. So, jetzt kommt der darauf an, wo stellt er mich hin? Wenn man dir ins Eck einstellt, dann bin ich draußen. Und wenn er sagt, nein, sie können, dann okay, also wir wollen sie gern, dann sagt er, da ist Listungsgeld, bevor es gleich mal ummacht. Weißt du, für einen Zentimeter schon das Listungsgeld zahlen musst, nicht für einen Meter. Und dann kannst du sagen, rechnen Sie das für mich, rechnen Sie das nicht. Was mache ich? Halte es durch, halte es nicht durch. Mhm. Und da brechen dann oft viele ein und sagen, na, dann mache ich es im Internet, da geht es auch. Mhm. Jetzt schaust du ins Internet, na, da bieten 500 Gewürze an. Ja, wer ist denn da gut und schlecht? Mhm. Dann musst du Videoclips dazu machen, dann musst du Gas geben, dann müsstest du bekannt sein, dass du sagen, nein, ich habe von dem mal was gekauft, das probiere ich jetzt, das bestelle ich jetzt nach. Immer wieder, jeden Tag musst du schauen, brauchst du nur bei Amazon schauen, jeden Tag haben sie irgendein Angebot, jeden Tag haben sie 10 Angebote, die haben eine ganze Mannschaft, die nur reinhaut und den Gast anbündelt, anzieht und wer sie halt, sieht man ja bei den anderen Zentren, da bieten sie irgendein Waschmittel günstiger an, da kaufst du auch Wurst, brauche ich nur Dosenmilch, brauche ich auch und das brauche ich auch noch. Und du schaust, was dein Korb voll ist. Die sind ja nicht doof. Mhm. Dieses Verhalten des Kunden, das ist ja Wahnsinn. Aber jetzt geht der nach München, jetzt parkt er sein Auto da hinten. So, jetzt kauft er ein, jetzt muss er das schleppen. Verstehst du, er fährt da nicht hin am Parkplatz, fährt mit dem Wagen raus, da ist es natürlich leicht. Das muss man sich immer im Hinterkopf haben. Jetzt geht er da rauf zum Dolmen, jetzt geht er da, jetzt hat er das Brot, jetzt hat er eine Delikatesse drin, dann kommt er zum Schuhbeck, oh, jetzt muss ich das auch noch nicht tun. Das ist ja immer, der muss das alles tragen. Mhm. Und da muss er wieder zu seinem Auto latschen. Und die Leute sind ja faul geworden, sogar abstehen im Internet und auch sagst, oh, jetzt wollte ich im Internet. Was wollt ihr denn überhaupt? Verstehst du so? Mhm. Also wie kriege ich den Gast zu mir? Mhm. Ich muss nett sein. Ich muss sagen, vielleicht triffe ich den. Servus, grüß dich.
Hat man immer die Kunden ein Stück weit die auch zu einem passen? Also kann man viel über sich selber lernen, wenn man sich anschaut, wie seine Kunden sind?
Ja, am Platzl ist es ein bisschen schwierig, weil da gingen 30.000 Leute durch. Da kannst du jetzt nicht jeden anschauen.
Aber sie haben ja Stammkunden.
Ja, die hast du schon, aber die musst du halt anständig behandeln, musst denen auch respektvoll entgegenkommen, der kommt auch nicht zu dir, wenn du, sagen wir mal, dich zumindest nicht verschlechterst. Beim Essen ist es ja so, wenn du halt so mal schlecht gegessen hast bei dem, musst du sagen, tut mir leid, aber
Ich sage auch von der Mentalität der Leute, weil sie ja gesagt haben, so die bescheuerten Lambo-Fahrer, die haben es nicht.
Also deswegen, nicht weil sie halt auch keiner sind. Sind nicht alle bescheuert.
Nein, ist schon klar.
Es gibt ja ganz nette.
Aber so die Leute, die sich, sage ich mal, auch raushängen lassen.
Dass ja, das ist jetzt nicht so mal wieder, weil ich, da wüsste ich nicht, das zu dem Klientel gehöre ich nicht. Ich habe nicht diesen Minderwertigkeitskomplex, dass ich vor die Tiere fahren muss und dann raus und dann sagen die anderen, schau mal, wir haben ja leben eh in einer Neidgesellschaft, wie eben ein Mensch, dem muss jetzt helfen, der ist fleißig, aber, sondern das ist immer so, wenn du sagst, mir geht's dann, ja, passt alles, verstehst du, das interessiert ihn ja eh nicht, wer hilft dir denn, wenn es brennt, wer denn, keiner, so schaut es doch aus. Mhm. Ja. Bist du halt allein und wenn du halt nicht gut bist, dann sagen sie, ja, war früher ein netter Kerl, aber jetzt reißt er halt nichts mehr. Das heißt, du hast den Zeitgeist nicht erwischt und du überlegst, soll ich das machen. Wenn du dann reingehst in die Überlegung, dann geht es ja nicht von heute auf morgen. Der Erfolg ist oft sehr, sehr mühsam. Und das sind jetzt habe ich 5 Jahre umgeschissen, aber dann macht es Klick und dann rührt sich was. Ja? Aber wir halten die 5 Jahre aus. Wir erweisen, dass du durch die Decke kommst. Das ist ja bei den Start-upern genauso. Aber dann verlierst du, sag, jetzt gehe ich mal zu dem, jetzt gehe ich mal zu dem. Das ist beim Haschen das Gleiche, wenn du sagst, bei mir rentiert es ja nicht mehr, bei dir ist es ein bisschen mehr dran. Da bin ich da nicht drin, und dann kommt der Friseur und sagt, jetzt waren es 9 Monate nicht da, ja, ich habe jetzt 9 Friseure ausprobiert, verstehst du? Und nirgends bin ich drin, dann kommt er wieder zu dem Alten zurück, ist natürlich auch kein Riesenkompliment für den anderen. Beim Essen ist es eher so, du brauchst ein paar Lokale, wo du hingehst, weil immer zum Gleichen ist schwierig. Mhm. Da ist man ganz recht, wenn der heute 2-mal im Jahr kommt oder 3-mal im Jahr, dann sind wir auf der guten Seite, den erkennen wir. Und dann merkst du auch, dass er sich wohlfühlt oder dass er da wieder gern herkommt. Mhm. Und deswegen musst du ihn pflegen, das musst du ihm auch mitteilen, du musst das zeigen, du musst ihn nicht hinschmeißen von denen auf die Knie und dann sagen, du bist der Größte, du bist der Beste, dankeschön, dass du kommst, sondern das ist ein Geben und Nehmen, das ganze Leben ist ein Geben und Nehmen. Manchmal müssen wir ein bisschen angefressen sagen, vielleicht war er halt nicht so gut drauf, aber beim zweiten Mal musst du es wieder wegbügeln, sonst ist Dienstleistung gefährdet. Und ich bin ein Dienstleister, ich hätte zu technischen Berufen nicht das Talent. Mhm. Ich bewundere die Leute, die das kennen, die es mir erklären können, da geht so eine Welle, ich rede jetzt da und dann kann ich aufnehmen und denke, wie geht denn das? Das kann ich nie kapieren. Mhm. Wenn ich es auswendig lerne, dann darf ich es auch nicht kapieren. Ich darf es nicht auswendig lernen. Aber Dienstleistung muss ich nicht auswendig lernen, das habe ich im Körper drin. Ich mache es gern für jemanden, ich freue mich. Und ich, wenn ich ins Bett gehe, natürlich, weil so dieses ganze, den Tagesablauf durch ein Sieb streichen und was, das muss ich am nächsten Tag erledigen. Dann gehe ich das an. Ich lasse nichts liegen.
Haben Sie bestimmte Rituale am Tag, wo den Tag strukturiert?
Das kannst du aber schwierig sagen. Also ich weiß nur, dass ich um 6:30 aufstehe und dann, wenn ich ins Bett gehe, das kriegst du dann meistens 1:30, 2:00. Dann weiß ich, jede halbe Stunde, die eher ist, wäre eigentlich nicht schlecht. Aber ich habe den Körper trainiert auf wenig Schlaf. Ich habe auch keine Schlafprobleme. Ich gehe ins Bett, pushe und haut's mir weg. Ein anderer, der macht da vielleicht noch Yoga oder was weiß ich, dass ich einschlafen kann. Und da ich meine Gedanken so bündle, dass ich weiß, ich mache sie am nächsten Tag gleich in der Früh, was ich jetzt erledigen muss, gehe ich nicht mit dem Gedanken ins Bett und da dreht es mir die halbe die Nacht und ich kann nicht einschlafen, weil ich den Gedanken nicht rausbringe. Aber dann musst du es auch machen.
Das heißt, Sie planen am Abend noch den Start des nächsten Tages?
Nicht ganz, aber ich reinige den Tag und sage, das war jetzt gut, das war schlecht und das machst du am nächsten Tag gleich in der Früh. Weil der Mensch in der Früh am mutigsten ist. Am Nachmittag ist er ja nicht mehr mutig. Am Nachmittag sagt er, machen wir morgen. Komm, lass uns morgen machen. Verstehst du das? Nach Mittagessen wird es schon gefährlich. Wenn er ein Glas Wein hat, dann machen wir schon alles morgen.
Ja, das ist ein interessanter Satz. Der Mensch ist am Morgen am mutigsten.
Ja, ja, natürlich. Weil da ist er noch frisch. Da geht er in den Tag rein und sagt, so, jetzt packen wir es. Heute packen wir es. Um 12 Uhr denkst du, na ja, also, was wir heute noch packen, aber jetzt sitzen wir uns erst einmal hin und dann denken wir mal nach. Ah, machen wir morgen. Ich rufe dich morgen an. Nichts. Ich habe jetzt einfach so Anrufe drauf. Das möchte ich unbedingt dann erledigen müssen. Und wenn ich es nicht schaffe, dann muss ich sagen, okay, was muss ich tun, dass ich es schaffe. Aber dann bleibt der Gedanke, bis ich ihn weg habe. Und da kannst du nicht einfach dann sagen, ja, passt schon, ich wurscht und pfeif drauf und so. Mhm. Das geht da nicht. Sondern man muss einfach mit sich diszipliniert umgehen. Und das kannst du auch lernen, so ein bisschen was. Man ist ja jeder, irgendwo sind wir ja alle so ein bisschen gleich. Ja. Mhm. Also wir haben uns schon viel vorgenommen und dann haben wir das nicht erreicht und das nicht erreicht. Aber ich bin aber so, wenn ich was erreicht habe, dann sehe ich das nicht als Erfolg. Ich sehe das eigentlich von dem Inneren, sagen wir mal, mit sich selber ausmachen, das war jetzt schön, wenn. Und dann lernt man so dazu, dann geht man wieder mal einen Meter zurück, dann geht man 2,04 Meter. Und so dieses immer in diesem Feld, nicht einmal einen Kilometer. Bei einem Kilometer denkst du, da stimmt was nicht. Bei einem Kilometer machst du keinen Sprung. Ja. Da ist meistens irgendwas falsch. So dieses geistige Gehenlernen, da gehst du auch mit dem sogenannten Erfolg, den ich eigentlich nicht sehe, weil der ist ja dehnbar, unendlich. Mhm. Geht man anders um. Deswegen dann sage ich, und jetzt haben sie es gemacht, das, und dann denke ich immer, ich habe viel zu wenig gemacht. Ich bin sauer auf mich, weil ich immer denke, wenn der liebe Gott mehr PS mitgibt, dann fahrst du auch raus, Bursche. Ja, dann mach's. Wenn du mit 70 oder so einen Dampf hast, dann trinke mir irgendwo Wasser. Ich nehme kein Medikament, mich hochzufahren, weil dann weiß ich, dann ist es auch falsch. Das bin ich ja nicht. Das bin ich ja nicht. Mhm. Also wenn jetzt einer zu mir sagt, der Droge, dann würde ich sagen, meine Droge ist der Ingwer. Ja. Mhm. Aber ich würde gar nicht, brauche ich nicht den Schmarrn, ich wüsste gar nicht für was. Was erreiche ich damit?
Sehr interessant. Und was war jetzt der Tipp vom 95-jährigen Alf uns noch?
Ganz normal bleiben, mal in sich gehen, schauen, ob die PS-Zahl ausbaufähig ist, die man mitbekommen hat vom lieben Gott, und dann umsetzen. Umsetzen, auf die Straße bringen, ein bisschen in sich hineinhören oder manchmal auch auf jemanden hören von außen, der sagt, mach das nicht, das bist du nicht. Das sind manche Eltern, die wollen immer, jetzt muss der werden, weil. Und dabei hat er gar ein anderes Talent. Ich habe einmal einen Lehrling gehabt, der wollte Schlagzeuger werden. Und sein Vater ist dann gekommen und sagt, ich habe das Hotel für 15 Millionen umgebaut. Was glauben Sie überhaupt? So haben sie sich gedeppert. Da habe ich gesagt, ich kann nichts dafür. Aber er will ein Schlagzeuger werden. Aber der hasst die Gastronomie. Und ich kann ihm das gar nicht beibringen, wenn er nicht will. Die müssen es mit ihm selber ausreden. Ja. Und das ist halt so, wenn Druck nicht irgendwo an Neisen lassen, wart bis er auf einmal denkst, da möchte er hier. Und dann musst du ihm die Plattform geben, unbewusst. Und dann kann er es ausbauen. Aber wenn du sagst, ist doch nichts für dich, was willst du mit dem, so ein Schmarrn, was du da machst, lass ihn kommen. Und auf einmal macht es Klick. Und dann kann er sein Talent ausspielen. Und wenn er es dann noch geschäftlich hat, nicht nur so, du ein bisschen zueinander, du so kleine Moleküle hin und her, da bewundere die Leute, die das können. Ich kann es nicht. Ich mag eigentlich nur das Ergebnis wissen. Dann kannst du aus deinem Leben was machen. Und wenn du halt von dir zurückdenkst, denkst, ich habe das gemacht, jetzt mache ich das, dann muss dir das Spaß machen. Und wenn dir das nicht Spaß macht, was du jetzt machst, dann nützt dir das ganze Ding nichts. Verstehst du? Weil ich glaube, dass man die Leute nicht über Zahlen motivieren kann. Jetzt haben wir Umsatz, das, jetzt haben wir das, jetzt haben wir das. Du musst sie versuchen, innen zu wecken. Du musst das Feuer versuchen, richtig, sagen wir mal, zu schüren. Damit der auf einmal richtig merkt, das macht mir Spaß. Doch, stehe jetzt in der Früh gern auf. Also ich bin in der Früh aufstehen, dann muss ich nicht aufstehen, sondern ich muss raus, weil ich habe so viel Arbeit, die ich vorher machen kann, bevor das Personal kommt. Da kann ich in Ruhe das herrichten, dann kann ich mal was nachlesen, dann kann ich das machen, da bin ich frisch, da kann ich alles aufnehmen im Kopf. Wenn ich mal um 4 Uhr sage, jetzt muss ich eigentlich sowas lesen, was lese ich jetzt überhaupt? Dann wäre es das Beste, weil ich arbeite am Tag 18 Stunden, dann wäre das Beste, Nachmittag eine halbe Stunde hinlegen. Maximal eine Dreiviertelstunde. Aber ich sage dir, dann gehst du anders in die zweite Halbzeit. Vom Kopf her schon, weil du weißt, ich gebe dem Körper jetzt ein bisschen eine Pause. Und dann das habe ich schon mit 30 Jahren, hat mir das Spaß gemacht. Habe ich es mehr gemacht wie jetzt.
Okay, also wir machen es nicht jeden Tag.
Nein, ich möchte es aber. Ich möchte es mal. Da denke ich mir, fix, jetzt hast du dich heute wieder nicht hingelegt, du Depp. dann denke ich mir immer, ja, da hätte es vielleicht noch mehr rausholen können. Also noch frischer, noch mal auch den Leuten gegenüber nicht edelhaft sein. Was kann denn der dafür, dass du sauer bist jetzt? Ja? Dann musst du dich halt zurücknehmen. Du kannst nicht jedem alles mitteilen, was du am Tag erfährst oder was du magst, sondern der kommt und möchte was zeigen, dann redest du nur noch blöd an. Dann haust du ihm die ganze Freude, wo er sich jetzt 3 Stunden hingestellt hat, die haust du ihm weg.
Sensationell, da war echt eine Menge dabei. Vielen Dank für die Zeit.
Das war okay.
Nein, das war super, das war echt super.
Nein, ich mag's
vor allem gern. Das Feuer, das Brennen, das
ist ja, aber das ist da geht bei mir kein Weg vorbei, weil ich mag das Schäbert. Ich mag, und wenn ich merke, jetzt geht nichts mehr, dann weiß ich, aue, jetzt nimmt man eine DPS weg ein bisschen. Ja.
Wenn der Körper dann
und ich mag auch, wenn es nicht immer alles gut ist, ich mag auch, wenn man mal sagt, schauen, jetzt müssen wir mal schauen, jetzt müssen wir uns überlegen, was die haben jetzt. Wie bringen wir es jetzt hin? Was machen wir jetzt? So, und dann, da wirst du dann gefordert. Da kannst du dann sagen, kannst du so innerlich so ein bisschen draufklopfen und sagen, das haben wir jetzt ganz gut. Hammer, allein machst du gar nichts.
Ja, ziemlich spannend.
Motivieren, wer ist mit dabei, wer hilft mit, wer geht mit dir den Weg oder wer sagt, leg mir musst. Das geht nicht. Das ist halt immer ein Wir, nicht ein Ich habe gemacht. Auch wenn ich die Idee gehabt habe, haben es wir gemacht. Und ohne wir hätten wir es nicht gemacht. Und das vergessen viele. Bei mir, Tag und Nacht, ganz egal wohin. Als dieser Weg erführt, mit dir wage ich den ersten Schritt, nur mit dir komm.